Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2, es ist Zeit für Kontext mit einer Sendung von Christoph Keller. Die Schweiz hält sich meist bedeckt, wenn es um Friedensmissionen in Konfliktgebieten geht. Das liegt in der Natur der Sache. Man hängt heikle, manchmal auch gefährliche Missionen nicht an die große Glocke. Aber die Diskretion hat auch damit zu tun, dass die Öffentlichkeit in der Schweiz immer, gelinde gesagt, etwas erstaunt reagiert, wenn herauskommt, dass die Schweiz sich irgendwo in Konfliktgebieten engagiert hat. In dieser immer wieder entstehenden Polemik geht aber vergessen, dass auch die Schweiz eine Pflicht hat zur Friedenswahrung und dass Konflikte auch eine Chance bieten, eine Chance zu lernen. Der Konflikt im Darfur, im Sudan, einer jener schmutzigen Kriege, die wir aus Afrika kennen. 2003 begann es mit der Rebellion der sudanesischen Befreiungsarmee und der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit, die der Regierung in der Hauptstadt Khartoum vorwirft, die Region Darfur systematisch zu unterdrücken und wirtschaftlich zu vernachlässigen. Die Reaktion der Regierung folgte auf dem Fuß. Regierungstruppen griffen in Darfur ein, Hand in Hand mit den gefürchteten arabischen Milizen, den Janjaweed. Ein brutaler Krieg, ein Krieg, der mittlerweile auch das Nachbarland Tschad mitbetrifft, ein Krieg, bei dem die schwarze Bevölkerung in Darfur systematisch vertrieben und ermordet wird. Zehntausende Tote, mindestens 40.000 Vertriebene sind zu beklagen. Und der Krieg geht weiter, auch nach dem Friedensabkommen von 2004, auch nach dem Beschluss der UNO, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mit der Ermittlung von Kriegsverbrechen in der Region Darfur zu beauftragen. Die Lage im Konfliktgebiet ist undurchsichtig und gefährlich. Unzählige Regierungsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen sind in Darfur aktiv, unter ihnen auch die Schweiz. Warum engagiert sich die Schweiz im Darfur-Konflikt? Angesprochen ist Günter Bechler, langjähriger Experte für Friedensforschung, Mitbegründer der Schweizerischen Friedensstiftung Swiss Peace und Sonderbeauftragter der Schweiz für den Konflikt in Darfur. Ich fragte ihn zunächst, wie er denn vorgeht in diesem Land, dem Sudan und im Konfliktgebiet Darfur.
Ich bin jetzt ein Jahr im Einsatz in Khartoum an der Botschaft und habe mich zuerst einmal angefangen zu orientieren. Ich kannte den Sudan und das Horn von Afrika aus den 90er Jahren. Wir haben dort mit der Schweizerischen Friedensstiftung und dem Nationalfonds und der ETH Zürich umfangreiche Forschung gemacht zum Thema Klimawandel und Konflikte, auch in Darfur damals. Auf diese Grundlage bin ich eigentlich wieder gekommen, musste mich wirklich orientieren, musste die Beziehungen knüpfen, musste eigentlich schauen, was ist in 10 Jahren wirklich passiert, was hat sich verändert vor Ort, insbesondere in Darfur, den ich eben aus den 90er Jahren kannte. Zum Zweiten habe ich angefangen, Beziehungen wieder anzuknüpfen, die ich schon hatte in den 90er Jahren, auch an die Universität. Dort gab es Leute, die schon damals zu diesen Themen geforscht haben, also lokale Ressourcenkonflikte, Wasser, Land, vor allem in Darfur. Und dort gibt es immer noch Arbeitsgruppen zu diesen Themen. Ich habe aber auch Beziehungen geknüpft, ganz systematisch, zur Regierung, zu den Verantwortlichen in der Regierung in Khartoum, für den Darfur. Und dort gibt es ja heute auch die südsudanesische Regierung, die Teil der nationalen Regierung ist. Auch dort gibt es Verantwortliche für den Darfur. Und schließlich natürlich und vor allem auch zu den Darfuri selber, die Betroffenen eigentlich in diesem Bürgerkrieg, in dieser menschlichen Katastrophe, die nun wirklich schon 5 Jahre dauert.
Nun stellt man sich ja unter Friedenspolitik gemeinhin oft vor, man kommt hin, tut dann gleich etwas und vermittelt, und Sie erzählen nun, Günter Bechler, dass Sie vor allem Ihre Zeit damit verbringen, Beziehungen aufzubauen.
Alles steht und fällt eigentlich mit dem Vertrauen. Und das ist nicht nur eine Floskel. Vertrauen herstellen in einem solchen Umfeld ist eine schwere und langwierige Arbeit und dauert Jahre letztlich. Und ich glaube nur, wenn vertrauensvolle Beziehungen da sind, und da hilft mir die Schweiz, es gibt ein gewisses Grundvertrauen in die Schweiz aufgrund vergangener Zusammenarbeit, dann kann man auch Mediation betreiben oder einen Mediationsprozess unterstützen. Klar ist, es gibt offiziell eine Mediation der UNO und der Afrikanischen Union. Mein Pech war etwas, dass die früheren beiden Mediatoren gescheitert sind, gerade ungefähr dann, als ich in den Sudan kam. Wir haben nun seit Sommer einen neuen Mediator, der frühere Außenminister aus Burkina Faso, mit dem ich Kontakt geknüpft habe, nachdem die anderen beiden gegangen sind. Und ich versuche nun eigentlich auch mit ihm eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Mit seinem Team, es gibt ein Mediationsunterstützungsteam in Khartoum mit Experten, Expertinnen aus verschiedenen Ländern. Und dort habe ich eine gute Zusammenarbeit aufgebaut. Das Zweite auf dieser Ebene ist natürlich, auch mit den Rebellen Kontakt zu haben. Es gibt zwei große Rebellenbewegungen in Darfur, deren Chefs zum Teil im Ausland sind. Der eine, Abdul Wahid, befindet sich in Paris. Also ich bin auch dabei, mit relativ viel Reiseaufwand diese Beziehungen zu knüpfen. Denn eines ist klar, wir können nur legitim und mit einigermaßen Vertrauen verhandeln oder die Mediation unterstützen, wenn wir beide Seiten, wenn wir alle Seiten mit einbeziehen.
Was bewegt die Schweiz, im Darfur-Konflikt aktiv zu werden? Darfur ist kein Nachbarland der Schweiz. Aus dem Sudan kommen eventuell Flüchtlinge zu uns. Aber es gibt nun jetzt auf den ersten Blick kein evidentes Interesse, warum die Schweiz ausgerechnet im Darfur-Konflikt aktiv werden soll.
Es gibt kein direktes Interesse und das ist auch ein Punkt, den wir noch nachholen müssen. Ich denke, die Schweiz hat es etwas verpasst, in den letzten 2-3 Jahren wirklich deutlich zu machen und auch zu kommunizieren, auch im Sudan selber, was unsere Strategie ist, was wir im Sudan tun möchten oder nicht tun möchten, auf welcher Grundlage wir eine Partnerschaft aufbauen. Wir haben vermittelt auf dem Bürgerstock das Waffenstillstandsabkommen für die Nuba-Berge. Und das war sozusagen, das war erfolgreich. Und das war so etwas der Auslöser auch dann der Friedensverhandlungen zwischen Nord- und Südsudan, also eigentlich dem zentralen Bürgerkrieg in Sudan selber. Auch dort waren wir mit einem Kollegen, einem Mediator, vertreten im regionalen Team der Mediation von einem Kenianer geführt. Und das war ja auch erfolgreich, dieser sogenannte umfassende Friedensvertrag. Also insofern haben wir eine gewisse Tradition und die beruft sich nicht so sehr auf ein lokales oder regionales Interesse, sondern ich denke, die geht vor allem auf unsere globale Verantwortung zurück, nämlich heute in dieser kleiner gewordenen Welt mit ihrem Rechtsstandard, mit den Menschenrechten, die ausgebildet sind, mit dem Strafgerichtshof, der ausgebildet ist und den wir unterstützt haben, auch eine globale Verantwortung in der Friedensförderung und im Schutz von Menschen wahrzunehmen. Grundsätzlich ist diese Verantwortung global.
Responsibility to protect, eine UNO-Maxime, würde in dem Sinne auch für die Schweiz gelten.
Ich denke, wir können uns heute dem nicht mehr entziehen. Wir haben ja über die Medien, über die Kommunikation, nehmen wir, ob wir es wollen oder nicht, an sämtlichen Tragödien, Konflikten, an Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt teil. Wenn wir nun so schwerwiegende Verletzungen sehen, wie im Darfur passiert sind vor 5 Jahren und die immer noch anhalten, und das ist vielleicht der Skandal, dass das 5 Jahre anhält, dann sind wir als Mitglied der UNO, als verantwortlicher Staat, aber auch als Staat, der selber einen hohen Anspruch hatte an Menschenrechte und Schutz der Menschenrechte, Schutz der eigenen Bevölkerung, verpflichtet, das Möglichste zu tun. Das ist natürlich auch ein Dilemma in Darfur. Wir sprechen viel darüber, über die Tragödie, wir sehen die Bilder im Fernsehen, aber so richtig hat es weder die UNO noch die Afrikanische Union noch die Europäische Union, noch wir geschafft, die Flüchtlinge, die Opfer, die Vertriebenen effektiv zu schützen. Da ist noch sehr viel Nachholbedarf.
Sie stehen ja da vor komplexen Verhältnissen. Wir, die wir zu Hause sind, stellen uns vor, da muss jetzt Frieden hergestellt werden. Und Frieden bedeutet so viel wie rechtsstaatliche Institutionen, Gewaltmonopol, ganz so, wie wir es eben bei uns gewohnt sind.
Es ist nicht so einfach, zumal wir natürlich im Sudan eine Regierung haben. Die kam zwar über einen Militärputsch an die Macht von 19 Jahren, Omar el-Bashir, Generalmarschall, aber die Regierung ist da, ist Teil eines Friedensvertrages mit dem Süden, hat eine gewisse Legitimität und kontrolliert über die staatlichen Institutionen dieses Land, das größte Land in Afrika, mehr zum Teil schlecht als recht in gewissen Regionen. Es ist sehr zentralisiert und wir sehen riesige Unterschiede zwischen der Hauptstadt Khartoum und dem Land, den Provinzen. Und da beginnt das Problem, wie bauen wir verlässliche Institutionen und Staat auf in der Provinz, im Distrikt, in Darfur. Es gibt zwar Modelle, die sind angelegt im Friedensvertrag von 2006, nämlich eine föderale Struktur mit relativ viel Selbstverantwortung der Regionen zu etablieren. Das beginnt natürlich auf der Gemeindeebene, im Dorf und geht dann über die einzelnen Teilstaaten und die Regionen hinaus bis auf die zentrale Ebene. Wir können dort nur unterstützend wirken. Und da bin ich eigentlich zuversichtlich, wenn ich den Darfur von innen betrachte, gibt es traditionell gewachsene Institutionen, es gibt Strukturen, es gibt Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen in Darfur, es gibt langjährige Beziehungen zwischen den Nomaden und den Bauern, die eher in den Bergen sind. Es gibt saisonale Konflikte, Streit und es gab auch immer bewaffnete Auseinandersetzungen, aber es gab immer wieder Mechanismen lokal, damit umzugehen. Die müssen wir besser studieren und wieder stärken, um eine Grundlage für eine staatliche Struktur lokal zu schaffen, die in einem föderalen Modell des Sudan dann auch gespiegelt wird im Zentrum. Das heißt, die Darfuri wollen auch Macht im Zentrum. Und da müssen wir mithelfen, in einem Friedensprozess diese Formel zu finden.
Das heißt, Günter Bächler, dass man den ganzen Prozess aufrollen sollte oder aufrollen kann, auf der Grundlage ganz anderer Strukturen, Regierungsstrukturen, traditioneller Strukturen als moderne Staatlichkeit.
Ich glaube, gerade im Sudan mit diesen vielen Regionen, den vielen Völkern, den über 100 Sprachen und Ethnien, gibt es gar keine andere Lösung, als wirklich auf die Einzelnen einzugehen, zu sehen, was haben sie eigentlich etabliert im Laufe ihrer Geschichte. Es ist ja nicht so, dass da nichts ist, sondern wenn man genau hinschaut, merkt man, da sind gewachsene Strukturen. Die müssen zusammengeführt werden auf regionaler Ebene und die wirklich solide Basis einer Gesellschaft, die sehr pluralistisch ist, mit sehr viel lokaler Autonomie ausgestattet ist, herstellen. Das ist eigentlich das Wichtige. Wir können nicht von oben kommen. Wir können nicht einfach sagen, hier gibt es das Zentrum und jetzt muss von oben diese neue föderale Ordnung eingeführt werden. Es ist ein Zusammenwachsen von Dezentralisierungsprozessen, die von oben kommen müssen und von lokalen Prozessen, die bis ins Zentrum hineinwirken.
Das heißt, es kommt nicht nur auf den Staat an, sondern es geht eben auch darum, lokale, zum Teil eben auch historisch gewachsene Formen von Gouvernance zu stärken.
Ja, es war ganz interessant. Die Regierung hat eine sogenannte People's Initiative lanciert, also eine Art Volkskongress, um den Frieden in Darfur herzustellen. Das wurde schwer kritisiert als Vorhaben der herrschenden Partei und des Präsidenten Bashir, dass er gegen die Rebellen und gegen die wirklichen Interessen des Darfur verstoßen würde. Und in der Tat ist es rausgekommen, es war ein Parteikongress der Parteien im Norden, der Umma-Partei, der Kongresspartei und anderer Demokratischen Union. Das Interessante war aber, dass obwohl aus Darfur nur Parteimitglieder geladen waren, diese ähnliche Forderungen gegen das Zentrum aufgestellt haben wie die Opposition oder sogar die Rebellen. Das heißt, innerhalb der Parteien gab es eigentlich die ähnlichen Spannungen zwischen Zentrum und den Vertretern aus Darfur, wie es diese gibt zwischen Zentrum und den Rebellen. Das war interessant und hat gezeigt, dass eben auch Parteizugehörigkeit nicht heißt, dass man einfach das übernimmt, was das Zentrum sagt, sondern ganz genau weiß, was die lokalen Bedürfnisse sind. Und das kam sehr gut raus.
Da stellen sich ja zentrale Fragen staatlicher Legitimation. Wer spricht hier eigentlich für eine Bevölkerung? Wer ist legitimiert, dann Schutzfunktionen auszuüben gegenüber der Bevölkerung? Eine sehr komplex gewordene Realität.
Die Realität ist dort geprägt einerseits von lokalen Kräften, die Sicherheit bieten. Das sind zum Teil die Rebellen in den Lagern. Das sind aber auch Milizen bei der arabischen Bevölkerung. Dann kommt die ganze humanitäre Gemeinschaft hinzu mit über 60.000 Mitarbeitenden, staatliche und nichtstaatliche Hilfswerke, das IKRK, UNO-Hilfswerke, die alle versuchen, den Menschen zu helfen, die Menschen zu schützen. Dann kommt die Peacekeeping-Komponente, Friedenserhaltung, also mit militärischen Mitteln diesen Schutz zu versprechen. Das ist eine riesige Übung, soll die größte Mission der UNO und der Afrikanischen Union sein, mit 26.000 Soldaten und Polizisten. Und dann kommt die politische Dimension dazu. Es gibt Nachbarstaaten, die ganz große Interessen im Darfur haben, sei das Libyen oder auch Ägypten oder Tschad, die sich zum Teil gegeneinander ausspielen. Und schließlich haben wir eben die juristische Dimension, das internationale Recht, der Strafgerichtshof mit seiner Anklage, die ja sozusagen einmalig ist historisch. Ein amtierender Präsident wird wegen Völkermord in einer Region seines eigenen Landes angeklagt. Und diese Komplexität dieser vier Ebenen, politisch, humanitär, völkerrechtlich und eben Sicherheit, Peacekeeping, müssen wir miteinander verbinden, ein Stück weit miteinander versöhnen, wenn wir einen erfolgreichen Friedensprozess, eine erfolgreiche Mediation haben wollen.
Ich frage Sie ganz direkt, Günter Bächler, haben Sie denn genügend Mittel, um das alles zu tun?
Gut, die Mittel sind natürlich zusammengesetzt aus Mitteln der internationalen Gemeinschaft, der UNO, dem Mediationsmandat und eben auch den Mitteln der Schweiz, was unsere eigene Rolle und Unterstützungsrolle betrifft. Was die Friedenspolitik im engeren Sinne angeht, da haben wir genügend Mittel zur Verfügung, um diese Unterstützungsleistung zu erbringen. Wir helfen zum Beispiel den Rebellen, dass sie besser verhandeln können. Also wir führen Seminare mit den Rebellen durch, im Sinne auch der Regierung und der UNO-Mediation, dass die am Tisch verlässlicher und auf gleicher Augenhöhe verhandeln können. Die Regierung ist da viel gewiefter, hat wirklich alte Füchse, die schon 10 Jahre verhandelt haben im Nord-Süd-Prozess.
Günter Bächler, Sonderbeauftragter der Schweiz für den Konflikt in Darfur. Er hat es aufgezeigt. Bei Friedensmissionen gibt es zwar klare Prinzipien, Handlungsstrategien und auch Ziele, aber im Feld selber am Verhandlungstisch sind diese Ziele oft unscharf. Man muss mit dem Umstand leben, dass am Verhandlungstisch auch Vertreter von abtrünnigen Provinzen, besetzten Gebieten, aufständischer Ethnien sitzen. Nicht immer das, was wir hier zu Hause gemeinhin unter einer ordentlich, demokratisch gewählten Vertretung verstehen. Die nächste Frage deshalb: Müssen wir nicht anerkennen, dass wir es gerade auch in Konfliktsituationen mit neuen, vielleicht ungewohnten Formen von Staatlichkeit zu tun haben, mit neuen, anderen Formen von Staatlichkeit, und dass daran nichts Verwerfliches ist, sondern im Gegenteil, dass man da einiges lernen kann, auch für moderne Staaten? Die Frage geht an Lothar Brock. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Experte für Konfliktforschung. Ich fragte ihn zunächst, ob es denn in jedem Fall im Sudan, aber auch im Kongo, in Sri Lanka, in Afghanistan, ob es denn bei Konfliktsituationen immer nur um das eine gehen kann, nämlich die Herrschaft des Staates wiederherzustellen.
Ja, das kann man uns vielleicht gar nicht übel nehmen, dass wir nach dem gehen, was uns selbst einleuchtet und von dem wir glauben, dass es funktioniert. Aber mehr und mehr müssen wir einsehen, dass unsere Vorstellungen eines funktionierenden Staates so nicht auf andere Räume in der Welt zu übertragen sind. Und dass es da eben andere Formen von Regierungshandeln, könnte man vielleicht sagen, von Staatlichkeit gibt, als das bei uns der Fall ist. Und wir lernen so allmählich, die Ohren zu spitzen und die Augen aufzumachen, um mitzubekommen, was das für andere Formen von Staatlichkeit sein könnten. So dass man sagen kann, wir kommen so allmählich weg von dieser Idee, dass wir die perfekt funktionierenden Staaten haben und in anderen Teilen der Welt gibt es Defizite, die wir beheben müssen, nach unserem eigenen Bild. Wir merken ja mehr und mehr, dass auch unsere eigene Handlungsfähigkeit oder die Handlungsfähigkeit unserer eigenen Staaten begrenzt ist durch alle möglichen Formen der Interdependenz. In der Finanzpolitik sehen wir das jetzt gerade. Aber es gibt sogar bei uns Räume, in denen der Staat nicht mehr so richtig das Sagen hat. Das ist nicht nur in Paris, die Banlieue, wo man sagt, dass die Polizei sich gar nicht mehr reintraut. Also Situationen, in denen der Bürger auch meint, er muss sich selbst schützen, weil ihn der Staat nicht mehr angemessen schützt. Beispiele dafür, das sind die vielen sogenannten Gated Communities in den westlichen Demokratien. Also in den USA sind die besonders weit verbreitet, sie kommen aber auch zu uns, wo Leute in beschützten Räumen wohnen. Und dieser Schutz, den sie dort genießen, der wird von privaten Sicherheitsfirmen hergestellt, weil die Leute dem Staat nicht mehr zutrauen, dass er ihnen diesen Schutz gewähren kann.
Diese abgeschotteten oder andersartigen Gebilde, die Sie jetzt evozieren, sind ja ambivalent. Auf der einen Seite sind sie Orte, wo der Staat eben nicht mehr da ist, auch mit seinen ganzen legitimatorischen Funktionen. Auf der anderen Seite zeigt es uns eben, Sie haben es gesagt, es gibt auch noch andere Formen von Selbstregulation von Gemeinschaften als nur der Staat. Was für Schlüsse zieht nun die Friedens- und Konfliktforschung aus dieser Ambivalenz?
Also ein wichtiger Schluss ist, dass wir nicht mehr blauäugig sagen können, alles, was der Stärkung der Handlungsfähigkeit des Zentralstaates dient, dient auch dem Frieden. Man muss sehen, dass wenn wir die Handlungsfähigkeit eines Staates stärken, der gar nicht das Ziel einer konstruktiven Befriedung der Gesellschaft verfolgt, sondern wo es im Grunde genommen um den Schutz eines klientelistischen Systems geht, ja, dann würde der Aufbau von Staatlichkeit ja nur bedeuten, dass man umso effektiver in die eigenen Taschen wirtschaften kann. Und es gibt mehr und mehr kritisches Bewusstsein dafür, dass, wenn man sagt, der Staat ist in bestimmten Regionen nicht präsent, und wenn man dann sagt, jetzt wollen wir ihm ermöglichen, überall präsent zu sein, das kann eine Friedensstörung vor Ort bewirken. Und zugleich merken wir eben auch, dass es eigentlich gar nicht mehr nur um das Problem der Abwesenheit des Staates in bestimmten Regionen geht, sondern um die Frage, in welcher spezifischen Form ist er denn da präsent? Ein Beispiel: brasilianisches Amazonasgebiet, ne, wo man denkt, ja, hier fehlt Staat. Aber der Staat ist da, in Form einer Justiz, in Form einer Polizei, die sich sehr häufig zusammentut mit den lokalen Großgrundbesitzern und zum Teil mit dem Justizwesen. Und in diesem Verbund kann dann ein Raubbau betrieben werden, auch auf Kosten der kleinen Siedler. Der Staat ist nur für den kleinen Mann abwesend. Den schützt er nicht.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Lothar Brock, es gibt Konflikte, bei denen man gewissermaßen die ganze Sache auf den Kopf stellen muss, bedeutet aber auch, dass wir uns verabschieden müssen von diesem Konzeption des Staates, der ja für uns eine tragende, zentrale, nicht nur politische, sondern auch kulturelle Funktion hat.
Ja, ich würde das genauso formulieren. Also der Staat ist ja eine zivilisatorische Errungenschaft. Und die soll man nicht leichtfertig verspielen. Also das war schon ein zivilisatorischer Prozess, der sich bei uns vollzogen hat, in dem Sinne, dass wir tatsächlich innergesellschaftlich ein hohes Maß an Sicherheit, an Rechtssicherheit, an physischer Sicherheit und Rechtssicherheit und auch an Wohlfahrt gewonnen haben. Wir stellen aber jetzt fest, dass eben im globalen Kontext, in dem wir mehr und mehr denken müssen, eben diese Form von Staatlichkeit auch herausgefordert wird und wir unsere eigenen Vorstellungen von dem, wofür der Staat steht, neu durchdenken müssen. Und deswegen denke ich auch in die Richtung, dass man sagt, also den lokalen Kräften zuzuhören, zur Kenntnis zu nehmen, was sie glauben, was ihnen unmittelbar hilft. Ja? Also wir brauchen eine Kultur, in der wir sozusagen die zivilisatorische Errungenschaft unseres Staates verbinden mit neuen Formen, Leuten zuzuhören, die sozusagen aus einer ganz anderen Welt kommen oder in einer anderen Welt leben und versuchen, in dieser anderen Welt ihre Konflikte zu lösen und selbst etwas für sich dabei herauszuholen, was ihnen unmittelbar hilft und was nicht nur unsere Ordnungsvorstellungen befriedigt.
Unsere normativen Vorstellungen sind unter anderem die Einrichtung von Demokratie. Demokratie als eine auch der zivilisatorischen, kulturellen Errungenschaften. Würden Sie denn sagen, nein, man soll sich verabschieden von diesem Export von Demokratie?
Nein, das sollte man nicht. Man soll vielleicht neu und ernsthaft anfangen, mit anderen darüber zu reden, was Demokratie bei ihnen bedeuten könnte oder wie sie sich einen idealen Staat vorstellt und wie weit das mit unseren Vorstellungen von Demokratie übereinstimmt, wo wir da eine Schnittmenge haben. Eben Wahlen in einem Kontext, dem die Wahlen nicht angepasst sind, kann selbst zur Quelle von Gewalt werden, wie man in Kenia jetzt zuletzt im Dezember und Januar 2008 gesehen hat und in vielen anderen Orten der Welt erlebt. Eine meiner Schlussfolgerungen wäre, dass man unser ordnungspolitisches Denken zur Diskussion stellt, aber ernsthaft zur Diskussion stellt und wirklich die Ohren öffnet und sagt, was habt ihr denn für Vorstellungen?
Lothar Brock, Professor für internationale Beziehungen an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er hat darauf hingewiesen, ob in Darfur, in Kenia, im Kongo, im Irak, in Sri Lanka oder wo auch immer es innerstaatliche Konflikte gibt, genaues Zuhören ist angesagt, nicht Schulmeisterei, nicht ein Überstülpen von westlichen Vorstellungen von Demokratie, sondern eventuell die Einsicht, dass auch andere Formen von Staatlichkeit und Demokratie denkbar sind. Was heißt das nun für das Vorgehen bei Friedensvermittlungen? Zunächst einmal das, was Günter Bechler, Sonderbeauftragter der Schweiz für den Konflikt in Darfur, als Diskretion bezeichnet. Je komplexer die Lage, desto größer die Notwendigkeit für Diskretion.
Wir werden immer wieder gelobt von Kollegen und Kolleginnen der UNO und anderer Organisationen, dass wir Dinge tun, von denen man wenig hört. Und genau das wünschen sie eigentlich von uns. Dass wir also nicht Initiativen lancieren an der großen Glocke, aber wo sehr wenig dahinter ist. Wir haben, ich kann es ja sagen, wir haben im Frühling eine Initiative von Gordon Brown gehabt aus England. Groß angekündigt und alle haben sich gefragt, was das nun sei. Es war nichts dahinter, es war Ankündigungspolitik. Man schätzt sehr, dass wir da ruhig, professionell, mit langem Atem herangehen und nicht groß davon reden. Es ist auch ein Schutz von uns. Wir können bestimmte Aktivitäten nicht tun, wenn wir zu viel davon reden. Und ich glaube, das ist nicht Geheimhaltung im falschen Sinne, sondern es geht um eine gewisse Professionalität, um einen Schutz auch der Aktiven. Später oder zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man das alles durchaus auf den Tisch legen. Da wird nichts gemacht, was irgendwo unrechtmäßig oder komisch wäre oder man nicht sagen dürfte.
Und vielleicht auch, was der Konfliktforscher Lothar Brock hervorgehoben hat, dass Konflikte und Konfliktlösungen ein guter Ort sind, nicht um zu schulmeistern, sondern um zu lernen. Eine Herangehensweise, die Lothar Brock so formuliert.
Wir wollen wirklich wissen und hören, was die Leute bewegt. Und wir wollen einen möglichst umfangreichen Rat darüber einholen, wie man mit diesen Problemen dann umgeht. Und das ist in der Tat eine Chance für Mitwirkungsmöglichkeiten auf einer sehr breiten Ebene.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.